Liebe Gäste, liebe Freunde, vielen Dank für das Kommen. Wir sind ja bei Teil 5 unserer Vortragsreihe angekommen und wir haben uns die ganze Woche über mit Sie angeredet, aber im adventistischen Kreis reden wir uns ja mit Du an. Ich hoffe, es ist okay, dass wir heute auf das Du übergehen. Liebe Geschwister, liebe Mitgläubige, schön, dass ihr alle da seid. Man muss ja heutzutage kein Adventist sein, um zu merken, so wie bisher wird es nicht weitergehen. Die Welt läuft auf eine Krise zu. Kurz bevor ich Amerika verließ, vor etwa 3 Monaten, saß ich abends spät in einer Bar von Detroit. 2 Professorinnen hatten mich eingeladen zu einem Konzert und hinterher, ja, war das Bedürfnis da, noch ein bisschen zu reden. Und die beiden fragten mich, was ist los? Was passiert in der Welt? Wie wird es weitergehen? Und ich sagte, naja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, was wir im Moment erleben, die Anfänge vom Ende sind. Wir wissen das nicht. Aber in Zusammenhang mit irgendeiner Krise wird es zu Ende gehen. Und auf einmal waren sie sehr neugierig. Was glauben denn die Adventisten? Was genau passieren wird? Und ich habe ihnen das dann dargestellt, was die Prophetie uns sagt. Seitdem ist noch viel mehr passiert. Ich hoffe, dass ich im Dezember wieder dort sein kann, um das Gespräch fortzusetzen. Aber wenn wir die Nachrichten hören, dann kann uns schon etwas schwindelig werden. Und deshalb der Titel unserer Reihe, Aussteigen oder Anschnallen. So wird es nicht weitergehen. Aber wir merken auch, wir persönlich müssen eine Entscheidung treffen. Wir haben in den letzten Tagen über die Krise der Erde gesprochen, die Trends, die in den nächsten Jahren unser Leben verändern werden, die miteinander wirken und sich steigern. Wir haben aber auch gesagt, dass Gott ein Happy End geplant hat, dass wir nicht wie die Lemminge den Abhang runter uns ins Meer stürzen müssen, sondern dass wir einen anderen Weg gehen können, dass wir eine Entscheidung treffen können, die uns zu Teilhabern dieses Happy Ends werden lässt. Das alles wissen wir aus der Bibel und wir haben aufgrund der Prophetie nachgewiesen, wie rational und wie zuverlässig die Bibel ist, was für ein solides Fundament die Bibel ist. Wir haben dann über den großen Kampf gesprochen, die Rebellion des Luzifer und Gottes Reaktion darauf, wie wir anhand seiner Zurückhaltung und seinem Respekt vor der freien Entscheidung, wie wir sehen, wie tolerant er ist, wie vertrauenswürdig er ist, wie liebenswürdig er ist. Wir haben darüber gesprochen, gerade gestern Abend, wie wir zu einem Teil dieses großen Kampfes geworden sind, ob wir es wollen oder nicht. Hinter den Kulissen und zum Teil mit Stellvertretern findet dieser Kampf statt, mit sehr unterschiedlichen Methoden. Heute sprechen wir über Abschied von den Lemmingen. Manchmal hat man doch den Eindruck, dass die Menschheit sorglos in den Tag hineinlebt und so tut, als wenn es immer so weitergeht. Ja, und so manch einer wird sich vielleicht in diesem Bild wiederfinden. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, was wir tun können als Einzelne. Wir haben in den letzten Tagen mehr so den Überblick, die Vogelperspektive betrachtet. Ja, wie sich Weltereignisse entwickeln und den großen Rahmen gesteckt. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was wir als Einzelne tun können und vielleicht auch tun müssen. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass eine der Methoden Satans ist, in diesem großen Kampf mit Gott, dass er unfair spielt. Das heißt, er arbeitet mit den Methoden Verführung, Lüge, Betrug, Zwang, Gewalt. Das heißt, er will uns hinters Licht führen, er will uns in Sicherheit wiegen, er will, dass wir uns keine Sorgen machen, er will, dass wir uns nicht entscheiden. Er möchte uns am liebsten betrunken machen, so dass wir die Zeichen der Zeit nicht verstehen und nicht ernst nehmen. Gott arbeitet anders. Er arbeitet mit einer offenen Beweisführung. Wir haben gesagt, der größte Beweis ist, er wurde Mensch in Jesus Christus und lebte unter uns und starb am Kreuz. Der ultimative Beweis für seine Liebe und Vertrauenswürdigkeit. Da ist keine Manipulation und da ist kein Zwang. Machen wir uns nichts vor. Gott ist weitaus intelligenter als wir. Er könnte uns manipulieren. Und er würde sich die Sache sehr viel einfacher machen, wenn er uns manipulieren würde. Er ist sehr viel mächtiger als wir. Insofern könnte er uns zwingen. Auch damit würde er sich die Dinge sehr viel einfacher machen. Nur wenn er es täte, hätte Luzifer oder Satan recht gehabt. Satan weiß, dass er wenig Zeit hat und er weiß, dass er uns nur dann auf seine Seite ziehen kann oder uns auf seiner Seite halten kann, wenn er unsere Sinne benebelt. Und so etwas geschieht nicht nur durch Alkohol. Auch durch einen Gefühlsrausch können unsere Sinne benebelt werden. Warum sage ich das? Das, was ich heute darstellen möchte, wird vielleicht etwas mehr wie eine Schulstunde aussehen. Es geht um rationale, nachvollziehbare, logische Schritte gehen. Es geht nicht um ein emotionales Erlebnis, das uns ja von den Füßen reißt. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber da fällt mir ein, ich sollte meine Uhr mal hier hinlegen. Der erste Gottesdienst, den ich in Detroit besucht habe, war ein schwarzer Gottesdienst. Und ich habe kein Problem mit dem anderen Temperament von Schwarzen. Ich habe 5 Jahre als Afrika-Missionar gearbeitet. Und von daher weiß ich, dass es unterschiedliche kulturelle und emotionale Ausdrucksformen der Religiosität gibt. Aber in dieser Gemeinde, große Gemeinde, wohlhabende Gemeinde, da stand der Prediger auf dem Podium und er sagte einen Satz und wiederholte diesen Satz 10-mal. Und wurde jedes Mal lauter und sprang dabei auf und ab. Und ich sagte mir, also ich bin kein Berliner und trotzdem habe ich das zu mir gesagt, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Kennt ihr den Satz? Ja, hier will jemand an meinem Kopf vorbei, direkt durch meine Lenden in mein Herz kommen. Das ist nicht die Methode Gottes. Auch wenn das Ziel gut und richtig ist, dürfen wir nicht die Methode des Verführers benutzen. Wir müssen Respekt haben vor der freien Entscheidung eines jeden Menschen, die wird hier oben getroffen und nicht hier unten. Und deshalb bin ich froh und dankbar, dass unsere Gottesdienste, unsere Predigten eher etwas Schulmäßiges an sich haben. Wir haben die Sabbatschule, da wird nachgedacht, da wird gesprochen, ja, da wird nicht nur ja Halleluja gerufen und das Gefühl angeheizt. Bin nicht gegen das Gefühl, aber der Vorrede genug, es geht mir darum, was können wir tun, um teilzuhaben an diesem Happy End, um nicht wie die Lemminge den Abhang runter uns ins Meer zu stürzen. Wir sind zu einem Teil der Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan geworden. Was können wir tun, um auf der Seite des Siegers zu stehen? Und wir wissen, Gott wird am Ende als der Sieger dastehen und nicht Sieger aufgrund seiner überlegenen Stärke, sondern aufgrund seines überlegenen Charakters. Nur so ist der Frieden im Universum wiederherzustellen. Christus hat versprochen, dass er wiederkommt, um uns zu retten. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben gesagt, dass er 2500 Mal in der Bibel erwähnt wird. Insofern kommen wir an dieser Tatsache nicht vorbei. Und wir haben gesehen, wie glaubwürdig die Bibel ist. Wird Christus, wenn er wiederkommt, jeden retten? Also, ich bin mir sicher, dass er das liebend gerne täte. Gar keine Frage. Er liebt jeden von uns. Er ist für jeden gestorben. Christus würde liebend gerne mit jedem von uns eine Freundschaft heute schon entwickeln, die für alle Ewigkeit hält. Doch wenn Christus jeden retten würde, ohne Betrachtung des Einzelfalls, ohne dass der Einzelne sich ganz bewusst für ihn entschieden hat und sein Angebot angenommen hat, gäbe es zwei Probleme. Erstens, es wäre unser freier Wille. Er würde uns manipulieren oder zwingen. Und genau das tut er nicht. Wir müssen uns freiwillig entscheiden. Sonst würde Luzifer oder Satan der Erste sein, der Gott vor dem Universum anklagt und sagen, siehst du, freiwillig kommen sie nicht zu dir. Du musst sie zwingen oder manipulieren. Und wenn du die alle jetzt rettest, dann musst du mich auch retten. Das wäre nicht fair und das wäre nicht sicher. Der zweite Punkt, wenn Gott jeden, ungeachtet seiner Bekehrung und ungeachtet seiner Loyalität, seiner freiwillig gegebenen Loyalität zu Christus, in das ewige, friedliche Universum retten würde, dann wäre die Gefahr da, dass einer von denen irgendwann wieder eine Rebellion anzetteln würde, wie Luzifer. Und dieses Risiko darf Gott nicht eingehen, will er nicht eingehen, auch um der vielen anderen willen, die den Frieden wollen. Wen wird er also retten? Und was können wir tun, um zu jenen zu gehören, die er rettet? Die gute Nachricht zuerst, es ist leicht, gerettet zu werden. Warum? Christus hat bereits alles für uns getan, was nötig ist. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir gerettet werden können. Er ist an unserer Stelle den Weg gegangen, den wir hätten gehen können. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Der wohl bekannteste Bibeltext. Aber es ist so wie bei einem Scheck. Gibt es in der Schweiz noch Schecks? Ja, nicht mehr so viel, nicht? Aber früher hat man ja oft Schecks geschrieben. In Amerika, gut, da ist es ja in mehr als einer Hinsicht noch manches wie im Mittelalter. Gut, spätes Mittelalter. Frühe Neuzeit vielleicht. Da schreibt man noch Schecks. Ja, ständig muss man Schecks schreiben. Und mit der Erlösung verhält es sich wie bei einem Scheck. Ich meine, es ist schön, wenn wir einen Scheck bekommen. Hier haben wir einen Scheck über 1 Million Dollar. Gut, das sind jetzt, können wir das schon in Rappen ausdrücken? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber die Frage ist, wie lange dauert's noch? Wenn wir einen Scheck bekommen, was haben wir davon? Zunächst ein gutes Gefühl. Aber wir werden das Geld nur wirklich haben, wenn wir den Scheck einlösen. Stimmt das? Wenn wir den irgendwo hinlegen in ein Buch und so, dann haben wir nichts davon. Wir müssen ihn einlösen. Und so ist es mit der Erlösung. Das ist ein Angebot, ein Geschenk. Aber erst wenn wir zur Bank gehen und den Scheck einreichen oder die Erlösung wirklich in Anspruch nehmen, haben wir was davon. Ansonsten ist die Erlösung lediglich ein Angebot, nicht mehr. Wie aber nehmen wir die Erlösung an? Was sagt die Bibel dazu? Das ist doch die Informationsquelle, die wir brauchen in dem Zusammenhang. Alles andere wäre unsicher. Um für die Ewigkeit gerettet zu werden, müssen wir gerecht sein, sagt die Bibel. Das heißt, vollkommen, ohne Sünde. Das ist doch deprimierend. Geht das denn? Kein Mensch ist ohne Sünde. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das schließt jeden mit ein. Doch Christus ist vollkommen und gerecht. Wir nicht, keiner von uns. Christus, der Einzige, vollkommen, gerecht, perfekt, ohne Sünde. Und das Tolle ist, er will uns seine Gerechtigkeit schenken. Wir können einen Tausch machen. Ja, es ist kein fairer Tausch. Es ist ein großzügiger Tausch. Wir geben unsere Unvollkommenheit und Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit. Und er schenkt uns seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit, seine Sündlosigkeit. Viele von uns wollen dieses Geschenk nicht annehmen. Ich weiß nicht, unter gläubigen Menschen ist es ja so, dass es ihnen viel leichter fällt, Geschenke zu machen, als Geschenke anzunehmen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn wir ein Geschenk erhalten, dann haben wir immer den Eindruck, wir müssten jetzt was zurückschenken, das ungefähr den gleichen Wert hat. Ja? Warum ist das so? Weil wir Angst haben, wenn wir etwas geschenkt bekommen, dass der Schenker hier oben steht und wir hier unten sind. Dass wir uns etwas minderwertig fühlen. Und deshalb wollen wir das schnell wieder ausgleichen, die gleiche Ebene, vielleicht sogar noch einen drauf. Den habe ich es aber gezeigt. Ja, dem habe ich jetzt noch ein größeres Geschenk gemacht. Jetzt bin ich wieder oben. Das sagen wir nicht so bewusst, aber das ist so ein bisschen die Grundlage unserer psychologischen Haltung beim Schenken und Beschenktwerden. Ja, hochinteressant. Wenn wir an Jesus denken, wie er das Herz der Frau am Jakobsbrunnen gewann. Wie ging das los? Ja, er kam hier oben an und sie war hier unten. Ja, ein Mann, ein Jude, ein Rabbi, ein vollkommener Sohn Gottes und sie, Samariterin, Frau und dann noch in krausen Verhältnissen lebend, das war so ein großer Unterschied. Und was macht Jesus? Er bittet sie um ein Geschenk gewissermaßen. Gib mir zu trinken, ich habe keinen Eimer dabei, kein Gefäß zum Trinken, aber du hast was, gib es mir. Und so wertet er sie auf und wertet sich ein bisschen ab. Und irgendwann kommt er auf gleiche Augenhöhe. Aber es geht uns hier um das Geschenk der Erlösung, das Jesus uns anbietet. Und viele von uns haben genau aufgrund dieser psychologischen Disposition ein Problem, dieses Geschenk anzunehmen, weil wir nichts zu bieten haben, was gleichwertig ist, um es zurückzugeben. Und genau das brauchen wir nicht. Ja, ein kleines Kind, das Geburtstag hat und von seinen Eltern beschenkt wird, kann auch nichts zurückgeben, was dem entspricht. Also an der Stelle ist eine Hürde da. Seit unserer Geburt haben wir ein gestörtes Verhältnis zu Gott, wir alle. Wir gehen in die falsche Richtung. Deshalb müssen wir die Richtung wechseln, jeder Mensch. Egal wie gut er ist in den Augen der Gesellschaft, egal wie alt er ist, irgendwann müssen wir die Richtung wechseln. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Diesen Richtungswechsel bezeichnet die Bibel als Bekehrung. Das ist ein schönes Wort. Denn das bezeichnet ja genau das, was es ist. Eine Kehrtwende. Eben in die Richtung und jetzt in die andere Richtung. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Ja, also bekehren, Sünden tilgen, erquicken. Das ist ein bisschen altmodisches Wort. Erfrischen. Das ist was Schönes. Wenn man durstig ist, wenn man lange gewandert ist oder wenn man hart gearbeitet ist und man ist völlig ausgetrocknet, dann erquickt man sich mit Wasser oder sonst einem guten Getränk. Muss nicht immer Rivella sein. Aber Rivella hilft natürlich auch. Nicht, dass ich das nicht mag. Aber das werde ich nur tun, wenn mir meine Sünden auch leid tun. Wenn mir meine Sünden nicht leid tun, werde ich das nicht tun. Diese Reue, dieses innere Gefühl, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, kann nur Gott in mir schaffen. Aber ich muss reagieren. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das heißt, das kommt nicht aus uns heraus. Es kommt, wenn wir uns mit Gott befassen, so wie gestern Abend. Wenn wir sehen, wie gut Gott ist, dass er uns nicht manipuliert, dass er uns keine Angst macht, dass er zurücktritt, uns Freiräume schenkt für eine Entscheidung. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer mich hereinlässt, ja, ihr kennt das Bild, Jesus steht vor der Tür, symbolisch der Herzenstür, klopft an und da ist kein Drücker von draußen da. Und wenn wir nicht aufmachen, er ist ein absoluter Gentleman, er geht weiter, er respektiert unsere Entscheidung. Ich habe eine Variante davon in Amerika gesehen. Jemand hat die ins Internet gestellt zur Charakterisierung der militanten evangelikalen Fundamentalisten. Da sieht man auch Jesus, wie er vor der Tür steht und anklopft. Nur die Variante ist, sie zeigt ihn mit einem Maschinengewehr über der Schulter. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du die Tür nicht aufmachst, dann trete ich sie dir ein, weil es letztlich zu deinem Wohle ist, dass ich reinkomme. Das ist nicht die Version, die wir im Neuen Testament finden. Es ist Gottes Güte, wenn wir uns mit dem Wesen Gottes, wie es sich in Jesus Christus gezeigt hat, befassen, dann werden wir zu diesem Gefühl der Reue geführt, das uns dann motiviert, diese Kehrtwende einzuleiten. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Aber wir müssen es erkennen, wir müssen sensibel sein für die Stimme des Heiligen Geistes und müssen reagieren. Wir müssen nicht agieren, wir müssen nur reagieren. Eine Einladung annehmen. Und danach müssen wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wem gegenüber? Natürlich zunächst einmal Gott gegenüber. Und wenn wir gegenüber einem Menschen gesündigt haben, natürlich auch gegenüber dem Menschen. So räumen wir dann auf mit dem Schutt in unserem Leben. Dann wird Gott in uns das Wunder der Neugeburt wirken. Ja, Nikodemus kam zu Jesus und wollte wissen, wie funktioniert das? Wie werde ich gerettet? Und Jesus sagte, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also eine Neugeburt aus Wasser und Geist. Mit Wasser ist offenbar die Taufe gemeint. Das ist der Teil, den wir tun können. Das ist die öffentliche Seite. Das ist ein Bekenntnis für einen inneren Vorgang. Ja, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, symbolisch, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, Entschuldigung, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also die Taufe ist ein wunderschönes Bild, das zeigt, wie hier etwas Altes begraben wird und etwas Neues aufersteht. Das ist der Teil, den wir tun können. Das ist in unserer Macht, zu sagen, ja, das will ich, das ist mein Bekenntnis. Doch das ist nur ein öffentliches Bekenntnis, vergleichbar mit einer öffentlichen Hochzeit. Warum sind Hochzeiten öffentlich? Damit die Umwelt, die Öffentlichkeit erfährt, dass wir ein Versprechen abgegeben haben. Dass jetzt hier etwas Neues entstanden ist, nämlich aus zwei einzelnen Menschen eine Ehe. Das Wasser hat keine Zauberkraft. Ja, ich erinnere immer gerne daran, wie meine Vorfahren Christen wurden. Also das sind die Germanen in Norddeutschland. Viel hat sich nicht geändert. Da war es so, dann ist dann die römische Armee gekommen und hat das Land christianisiert. Wie ging das? Die hatten dann einen Priester dabei und dann haben sie die Germanen in ihren Dörfern zusammengetrieben, zum Fluss hingetrieben und dann stand flussaufwärts der Priester und dann hat er die magische Formel über das Wasser gesprochen, über dem Wasser gesprochen und dann hat die Armee die Germanen durch den Fluss getrieben und als sie auf der anderen Seite rauskamen, waren sie Christen. Ja, das merkt man auch heute noch. Also, ja, ich hoffe, in der Schweiz war das anders. Ich weiß das nicht so genau, wie das hier war. Aber das Wasser hat keine Zauberkraft. Egal, welche Formel wir darüber sprechen. Es ist nicht das Wasser, das rettet. Das Wasser in der Taufe ist lediglich ein öffentliches Bekenntnis. Mehr nicht. Das Wasser kann mich nicht retten. Keine Kirche kann mich retten. Auch kein Priester kann mich retten. Es wäre eine tolle Sache, wenn das ginge. Aber es wäre sicherlich auch eine schlimme Sache, wenn das ginge. Zum Glück geht das nicht. Nur Christus kann mich retten. Ah, wie schön. Erwähnte ich, dass ich keinen Alkohol trinke? Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Das Wasser ist, wie gesagt, nur ein äußeres Symbol für einen inneren Vorgang. Dieser innere Vorgang, die Bekehrung oder Umkehr, unterliegt meiner Willensentscheidung. Das kann im stillen Kämmerlein geschehen. Da muss niemand dabei sein, da wird wahrscheinlich niemand dabei sein. Aber es ist meine Willensentscheidung, die diesen Vorgang einleitet. Es ist das Ergebnis einer bewussten Wahl. Deshalb können nur denkende Menschen, die alt genug sind, um solch eine Wahl zu treffen, getauft werden. Deshalb können wir alles andere auch nicht Taufe nennen. Jesus sagte, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Er sagt nicht, wer da getauft wird, wird selig werden. Das wäre wiederum eine einfache Sache. Seit dem Jahr 400 etwa haben wir die Säuglingstaufe. Das ist aber keine Taufe, wie die Bibel eine Taufe definiert. Denn die biblische Taufe setzt eine bewusste Entscheidung voraus. Und eine bewusste Entscheidung können nur denkende Menschen treffen, die die Wahl haben, die darüber nachdenken können, was tue ich hier und warum tue ich es hier? Und die es freiwillig tun, die nicht ins Wasser geschubst werden. Nur wenn ich alt genug bin, kann ich an Christus glauben, denn es geht ja immerhin um eine dauerhaft tragfähige Entscheidung, die für alle Ewigkeit gelten soll, wenn ich mich für Christus entschieden habe, wenn ich mich entschieden habe, ihm nachzufolgen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist wird Gott durchführen. Das ist der Teil, über den wir keine Macht haben. Ja? Wir können umkehren, wir können uns entscheiden, wir können uns taufen lassen, all das können wir machen. Gott tut seinen Teil dazu, die Taufe durch den Heiligen Geist. Er wird uns dann die Macht geben, die Sünde zu überwinden. Ein wichtiger Punkt. Gott wird uns die Macht geben, zu tun, was richtig ist und zu wollen, was richtig ist. Ja, das sind ja zwei Aspekte, über die wir hier sprechen. Es geht einmal um die Vergangenheit, die Sünden der Vergangenheit, die ich loswerden will. Das ist Ballast, historischer Ballast, wenn man so will. Und das ist das, was viele christliche Kirchen auch betonen. Aber die gute Nachricht hört da nicht auf. Es geht auch um die Zukunft. Ja, was nützt es mir, wenn mir eine Sünde vergeben ist, aber ich bin gezwungen, diese Sünde in Zukunft immer wieder zu wiederholen? Es geht um Befreiung. Es geht um eine Veränderung meines Verhaltens, meiner Verhaltensmuster. Das ist wahre Freiheit dann. Gibt es übrigens ganz interessante neurologische Forschungen, aber das würde zu weit führen. Heutzutage kann man relativ gut nachvollziehen, was neurologisch im Gehirn passiert, wenn eine Bekehrung und Wiedergeburt stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist der Teil, den Gott wirkt. Ja, das ist eine Zusammenarbeit. Er kann es nicht alleine tun, denn dann hätte Luzifer recht, dass Gott uns manipuliert oder zwingt. Wir müssen involviert sein. Und dennoch geht es hier um einen geheimnisvollen Vorgang einer Veränderung unseres Wesens, unserer Denkweise, unserer Werte und unserer Zielrichtung. In diesem Zusammenhang müssen wir die Frage stellen, was genau ist Sünde? Ja, es ist interessant, dass es viele Christen gibt, die diesen Begriff nicht mehr klar formulieren, nicht mehr klar definieren. Das wird sehr schwammig. Wir können ganz klar sagen, was Sünde ist. Sünde ist das Unrecht. Sünde ist Übertretung der Gebote Gottes. Ebenso wie die Übertretung der Strafgesetze Verbrechen genannt wird, so wird die Übertretung der Gesetze Gottes Sünde genannt. Ganz klar. Natürlich, die Gesetze, die 10 Gebote, was ist das? Ja, müssen wir ganz deutlich sagen, das sind zunächst einmal die 10 Gebote. Natürlich in der vertieften Interpretation, wie Jesus sie auf dem in der Bergpredigt dargestellt hat. Ja, nicht erst, wenn wir jemanden umgebracht haben, buchstäblich, haben wir das Gebot, du sollst nicht töten, übertreten, sondern schon, wenn wir ihn hassen. Also das wird sehr viel verfeinert. Aber im Grunde genommen geht es zunächst einmal um die 10 Gebote. Natürlich ist mein gebrochenes Verhältnis zu Gott die Ursache für Sünde. Aber Sünde wird erst gemessen, wenn ich eines der Gebote übertrete. So ist es auch mit den Strafgesetzen. Nicht, wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich ein gebrochenes Verhältnis zum Staat habe, werde ich schuldig, sondern wenn ich tatsächlich ein Gesetz übertreten habe. Ebenso wie das Übertreten von Verkehrsgesetzen den Tod bedeuten kann, so zieht das Übertreten des göttlichen Gesetzes mit Gewissheit den Tod nach sich. Ja, das sind normale Gesetze von Ursache und Wirkung. Doch wenn ich Christus als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe, wird für mich das Halten der 10 Gebote etwas ganz Normales und Natürliches. Ich habe ja einen Sinneswandel, einen Richtungswechsel vorgenommen. Ich kann, werde und möchte Gottes Gebote halten. Und zwar ebenso wie ein Apfelbaum Äpfel hervorbringt. Gestern habe ich mit dem Gärtner gesprochen und mir ein paar Äpfelbäume pflanzen lassen, wird ein wiedergeborener Christ die 10 Gebote halten. Das ist nicht etwas, was er tut, um gerettet zu werden, sondern etwas tut, weil sein Wesen sich verändert hat. Der Apfelbaum bringt keine Äpfel hervor, um ein Apfelbaum zu sein, sondern weil er Apfelbaum ist, bringt er Äpfel hervor. Logisch? Und zwar, es geht um alle 10 Gebote. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Und das können wir natürlich auf jedes andere Gebot ebenso übertragen. Ich kann mir nicht einfach nur die Gebote aussuchen, die mir gefallen. Manche tun das gerne. Doch es ist weder mein Halten der Gebote noch meine Mitgliedschaft in einer Kirche, die mich retten. Weder das Wasser, noch das der Priester, noch die Kirche, nichts, noch das Halten der Gebote. Das rettet mich nicht. Nur Christus kann mich retten. Und er ist durch meinen Glauben, und es ist durch meinen Glauben und mein Vertrauen, dass ich gerettet werde. Ja? Glaube wird ja manchmal ein bisschen missverstanden. Was heißt Glauben? Ja, in den meisten Fällen heißt Glauben Vertrauen. Aber es ist in manchen Kreisen Mode geworden, den Begriff Glauben zu benutzen. Sagt, du musst nur glauben. Ja, und der Glaube wird zu einem so einem psychotherapeutischen Prinzip. Ja, das ist so ein bisschen New Age-mäßig. Deshalb wehre ich mich dagegen, den Begriff Glauben zu benutzen, ohne zugleich zu sagen, an wen oder was ich glaube. Das ist wichtig. Wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an Gott. Und nicht, wir glauben, weil das so ein psychologisches Prinzip ist, nach dem Motto Münchhausen, der sich am Zopf aus dem Sumpf herauszieht. Ist der hier bekannt, Münchhausen? Ja, der konnte ja angeblich tolle Sachen machen, nicht? Sich selbst am Schopfe aus dem Sumpf herausziehen. So funktioniert Glauben nicht. Am anderen Ende ist Jesus. Ich werde Christus als meinen Erlöser, Freund und Herrn annehmen. Die meisten Menschen, die religiös sind, die gläubig sind, die Christen sind, haben kein Problem damit, Jesus als ihren Erlöser anzunehmen. Das Problem fängt an, wenn es darum geht, ihn auch als Herrn anzunehmen. Versteht ihr die beiden Aspekte? Das sind zwei Aspekte. Erlösung, wunderbar, da kriegt man was geschenkt. Tolle Sache. Herrn, das heißt Nachfolge. Das heißt, seine Werte übernehmen. Das heißt, das tun, was er tun würde. Das heißt Gehorsam. Das heißt Übereinstimmung mit den 10 Geboten. Oder waren es 9? Manchmal, wenn ich im Flieger sitze, unterhalte ich mich gerne mit meinen Nachbarn über die 9 Gebote. Ja, wenn ich weiß, dass sie gläubig sind. Ja, und das mache ich so lange, bis mein Nachbar es nicht mehr aushalten kann und sagt, warum reden Sie immer von 9 Geboten? Das sind doch 10. Und dann lasse ich mir von ihm erzählen, dass alle 10 Gebote noch gültig sind. Ihr wisst, wohin das führt am Ende. Mein Halten der Gebote Gottes wird weder durch Angst vor Strafe noch meine Erwartung einer Belohnung motiviert sein, sondern durch Dankbarkeit und Liebe. Ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich wirklich erkannt habe, wie gut Gott ist, und deshalb war es mir so wichtig, dass ich gestern über Gott sprach und das Gottesbild. Wenn ich Gott als den strafenden, grausamen Gott sehe, vor dem ich Angst haben muss, dann läuft alles verkehrt in meiner Gottesbeziehung und in meinem Glauben, in meiner Erlösung. Wenn ich aber gesehen habe, wie gut er ist, ja, wir haben das Bild gezeigt von dem knienden Gott, dem dienenden Gott. Der allmächtige Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er kam nicht als König oder als Superman, er kam als Durchschnittsmensch, als Zimmermann, vor dem wir keine Angst haben müssen. Und selbst das war nicht das Ende seines Weges von oben nach unten. Er kniet sich nieder und wäscht dem Sünder Petrus die schmutzigen Füße. Was für ein Gott! Was für ein Gott! Und wenn ich diesen Gott sehe, der für mich am Kreuz gestorben ist, dann fällt es mir leicht, dankbar zu sein und ihn zu lieben und ihm nachzufolgen und seine Gebote zu halten. Ich werde in Harmonie mit Jesus leben. Ich werde, ja, entschuldigt diesen banalen Ausdruck, ich werde sein Fan, werde begeistert sein. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin mit Elvis Presley zusammen in die Schule gegangen. Elvis Presley noch bekannt? Ja, also es gab einen Mitschüler, das war ein solcher Fan von Elvis Presley, der hat alles getan, um seinem Idol ähnlich zu sehen. Ja, seine Frisur, die so aussieht wie so ein Helm, als man ihn abnehmen kann. Ja, die Hosen, die er trug, das Hemd, das war alles Elvis Presley. Ja, gut, das sind Äußerlichkeiten. Aber wenn wir wirklich begeistert sind von Jesus und ihm nachfolgen, dann werden wir ihm wesensmäßig ähnlicher werden. Wir werden mehr und mehr wie er sein. Wir werden überlegen, was würde Jesus tun in dieser Situation? Ja, ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich mit 250 auf der linken Spur auf der Autobahn fahre, in Deutschland, nicht hier. Und wenn ich mich über jemanden ärgere, der mir den Weg versperrt, der weiter rechts fahren könnte und es nicht tut, dann fällt es mir schwer, ja, zu sagen, wie würde Jesus jetzt handeln? Ja, also ich bin weit davon entfernt, aber ich strebe es an. Ich möchte dahin, so zu handeln, wie Jesus handeln würde. Ich werde mehr und mehr wie Jesus leben. Aber wie kann ich das? Ist das nicht unmöglich? Bin ich nicht zu schwach dafür? Was ist das Geheimnis? Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich weiß nicht, wie viele von euch mit Weinreben und Weinstöcken und Weintrauben zu tun haben. Aber ich war in der glücklichen Lage, als ich in Afrika lebte, einige Jahre lebte ich am Solusi College. Das ist eine adventistische Missionsstation mit College, mit Klinik, mit Schulen, anderen Schulen und Handwerksbetrieben und so weiter und so weiter und einer großen Landwirtschaft. Die Anlage wird von den Vereinten Nationen als Musteranlage im südlichen Afrika betrachtet. Dort gibt es auch einen Weinberg. Eigentlich ist es kein Berg, es ist ebenes Land, aber die Sonne scheint direkt von oben. Insofern braucht man diesen Winkel, diesen Einfallswinkel auch nicht so wie hier in unseren Breitengraden. Und ich war unter anderem verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe eigentlich Geschichte und Sozialwissenschaften unterrichtet, aber nebenbei war ich auch verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Und da diese Schule, diese gesamte Missionsanlage dort im Busch draußen außerhalb der Stadt Bulawayo, so eine Stunde Fahrzeit entfernt, als Musteranlage galt, kamen immer wieder VIPs, Very Important Persons, also Prominente, Staatsoberhäupter, Könige und so weiter durch, aus kleineren afrikanischen Ländern, die das Ganze studieren wollten. Und so war es immer meine Aufgabe, diese Leute rumzuführen und ihnen das zu erklären, was dort geschah. Wenn es um den Weinberg ging, und der war immer mit auf der Liste der Sehenswürdigkeiten, dann habe ich immer den Farm Manager, das war ein Südafrikaner, mit hinzugezogen. Der hat also auch landwirtschaftliche Fächer unterrichtet, aber sich auch um die gesamte Anlage gekümmert. Und der hat dann den Gästen immer die Veredelung, das Pfropfen erklärt. Kennt ihr euch damit aus? Einige von euch haben das vielleicht schon mal gehört. Ich habe das schon öfter erzählt. Ist eine tolle Geschichte. Also ich habe das so oft gehört, dass ich das nicht vergessen habe. Also ich habe sonst eine geringe Beziehung zur Landwirtschaft. Aber das hat mich beeindruckt. Er sagt nämlich Folgendes. Der Weinbauer geht hin zu einem kleinen Sprössling. Und er nimmt sein scharfes Messer, sucht sich so einen kleinen Knoten, so eine Verdickung da, so eine kleine Knospe und schneidet, macht 4 Einschnitte und schafft so eine Art Salmi. Ich habe immer sowas dabei, um Leuten das zu erklären. Das sieht dann so aus. Ich weiß, Schweizer haben gute Augen. Das ist so eine kleine Knospe, wie so ein kleines Schiffchen sieht das aus. Und dann nimmt er dieses und geht dann zu einem starken, ausgewachsenen Weinstock. Und dann macht er irgendwo einen Einschnitt und steckt dieses Schiffchen dort rein, sodass es von allen Seiten von dem Weinstock umgeben wird. Und dann nimmt er so eine Art Plastikband oder Tesafilm. Benutzt man hier auch Tesafilm? Oder Scotch Tape oder, ja, und wickelt das drumherum, ganz eng, ganz eng. Nur die kleine Knospe bleibt frei und kann atmen. Und dann fängt der Saft, die Nährstoffe des alten, reifen, starken Weinstocks an, dieses kleine Schiffchen zu durchfließen. Und die große Quizfrage ist immer, denn entsteht Leben, wie lange dauert es, bis aus dieser kleinen Knospe eine richtige volle Weintraube wird? Möchte jemand mal raten? Ihr wisst sicherlich, man braucht viel Geduld als Weinbauer. Sind das 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre? Wie lange dauert es, bis hieraus etwas, eine richtige volle Weintraube entsteht? Wer ist für 3 Jahre? Wer ist für 5 Jahre? Wer ist für 10 Jahre? Ich glaube, ich habe euch bewusst in die Irre geführt. Das Überraschende ist, und das hat mich jedes Mal umgeworfen, also nicht buchstäblich, ich habe da nicht im Schmutz gelegen, aber das hat mich jedes Mal wirklich aufs Neue beeindruckt. Innerhalb der ersten Wachstumssaison produziert dieses kleine Ding eine volle Traube. Ein Wunder der Landwirtschaft, würde ich sagen. Ein Wunder Gottes. Wie kommt das? Weil die Kraft, um eine Weintraube zu produzieren, nicht aus diesem kleinen Ding kommt, sondern aus dem reifen Weinstock, der seine Wurzeln tief im Erdreich hat. Und genau das versuchte Jesus zu sagen, als er sagte, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn es kommt nicht aus uns, dass wir diese Frucht bringen. Er wirkt die Frucht. Er stellt die Kraft zur Verfügung. Was ist die Frucht? Die Veränderung unseres Charakters. Aber ich glaube auch, dass wir als seine Zeugen andere Menschen zu Christus führen. Natürlich ist das nur ein bildhafter Vergleich. Wie kann ich in Christus oder in seiner Nähe bleiben? Das ist ja ein Bild nur. Das geschieht durch die Erfahrung der Wieder- und Neugeburt, über die wir sprachen, und durch Bibelstudium und Gebet und durch den Kontakt mit anderen Gläubigen. Auf diese Art und Weise wird die kleine Pflanze genährt und kann wachsen und produzieren. Was ich gestern nicht konnte, kann ich heute. Was ich gestern nicht wollte, will ich heute. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was für eine wunderbare Verheißung. Christus wird mir nicht nur meine Sünden von gestern vergeben, darüber sprachen wir schon, er wird mir auch die Kraft zu einem besseren Leben morgen geben. Er wird mir helfen, nicht mehr zu sündigen, sondern die Gebote Gottes zu halten. Und das werde ich sogar gerne tun. Ich werde nicht vollkommen sein und doch werde ich vollkommen sein. Ein Widerspruch. Nein, es ist kein Widerspruch, wenn ich sehe, dass die Vollkommenheit durch Christus geschenkt wird. Denn wenn Gott mich ansieht, sieht er mich so, als sei ich vollkommen. Denn er sieht den vollkommenen Charakter Christi. Doch ich muss mich dafür entscheiden, den Willen Gottes zu tun. Das geschieht nicht automatisch. Das ist mein Teil. Gott vergewaltigt mich nicht. Er wird mir die Kraft dazu geben, wenn ich es will. Das ist sein Teil. Es mag mir nicht immer gelingen. Ich mag Rückschläge erleben. Doch wenn ich versage, gibt es dennoch gute Nachricht für mich. Nämlich, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wenn ich falle, wird er mich auffangen. Ist das nicht schön? Mein Fallschirm. Wie viel Zeit ist erforderlich, um gerettet zu werden? Es bedarf nur eines Augenblicks, einer Entscheidung, eine Sekunde. Als einer der Verbrecher, der neben Christus am Kreuz hing, unmittelbar vor seinem Tod Christus annahm, sagte Jesus zu ihm: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das war kein guter Mensch. Der hat nicht als anständiger Bürger seine Steuern bezahlt und Gutes getan. Der hat sich in letzter Sekunde für Christus entschieden und das reichte. Andererseits, ja, also dieser wiedergeborene Verbrecher wird auferweckt werden, wenn Jesus in den Wolken des Himmels wiederkommt. Und dann wird er mit seinem Erlöser vereinigt sein und eine Freundschaft, die er begonnen hat am Kreuz, vertiefen. Wenn der Verbrecher am Kreuz Jesus aber schon früher kennengelernt hätte, wäre er ihm dann nicht schon früher nachgefolgt? Ich gewinne also nichts, wenn ich mit meiner Entscheidung für Jesus warte bis kurz vor meinem Tod. Das wäre so, als wenn ich mich verlieben würde und ich würde sagen zu meiner Freundin oder Verlobten: Ach, heiraten, lass uns noch damit warten. Wenn ich auf dem Sterbebett liege, dann können wir immer noch heiraten. Niemand würde auf die Idee kommen, jedenfalls nicht, wenn es eine Liebesheirat wäre und nicht eine Pflichtheirat. Ja? Wenn wir einen Menschen lieben, dann wollen wir mit diesem Menschen zusammen sein. Dann werden wir alles in Bewegung setzen, um das zu erreichen. Und so sollte es auch sein, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Wie gerne möchte Gott mich retten? Müssen wir ihn überreden? Wie gerne möchte er mich auf ewig bei sich haben? Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es finde? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. So wird Gott dargestellt. Er geht dem einen verlorenen Schaf nach. Vielleicht bin ich das verlorene Schaf. Sind wir nicht alle wie verlorene Schafe? Ich möchte, dass Jesus mich findet und rettet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer kann dem zustimmen? Wer möchte, dass Jesus mich findet und rettet? Darf ich eure Hände sehen? Ist das nicht eine gute Nachricht? Danke euch. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist in Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du es einfach gemacht hast, gerettet zu werden, denn du bist am Kreuz für uns gestorben, sodass wir nicht sterben müssen, dass wir nicht den zweiten Tod erleiden müssen. Herr, wir möchten diese Freundschaft, diese befreiende Wirkung deiner Liebe und deiner Erlösungstat persönlich erfahren. Herr, wir möchten zu denen gehören, die am Ende gerettet werden und das ewige Leben bekommen. Lass du uns klug sein, jeden einzelnen von uns, und die Entscheidung treffen, solange wir noch eine Entscheidung treffen können. Herr, gib du uns Weisheit. Lass du uns aufmerksam auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, der an unsere Herzenstür klopft. Und lass uns diese Tür aufmachen, damit du einkehrst und in unserem Herzen regierst. Bleibe du bei uns an diesem Tag. Schenk du uns Wachstum und Freude und Gemeinschaft. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.